Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Heute sprechen wir wieder einmal über das beherrschende Thema der vergangenen Monate im Gesundheitswesen. Die angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation und über die Folgen für das Gesundheitswesen und über die Pflege, auch über die Pläne zwischen Bundesländern und Krankenkassen in der Bundeszielsteuerungskommission. Wir sprechen diesmal mit jener Frau, die für die Bundesländer in der Umsetzung in den nächsten Monaten eine zentrale Rolle spielen wird. Denn das Bundesland, aus dem sie kommt, hat den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Tirol. Frau Magistra Doktorin Cornelia Hagele ist dort als Landesrätin zuständig für die Schwerpunkte Bildung, Gesundheit, Pflege, Wissenschaft und Forschung und all das in der Tiroler Landesregierung. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch mit uns.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich schon drauf.
Es ist schon Routine, dass wir uns zu Beginn immer ein paar Fakten ansehen. Generell steuern in Österreich die Länder und Gemeinden etwa ein Drittel der gesamten Staatsausgaben. Bei den Gesundheitsausgaben sind es sogar 51%. Von den gesamten Ausgaben der Länder und Gemeinden ist Gesundheit wiederum der bedeutendste Bereich. 27% der Ausgaben von Ländern und Gemeinden sind Ausgaben für Gesundheit. 2024 hat die Bundesregierung intensiv mit den Bundesländern und den Gemeinden den Finanzausgleich und die § 15a Vereinbarung verhandelt. Schon jetzt fordern aber sowohl die Krankenkassen als auch die Bundesländer mehr Geld. Die Defizitprognosen der Krankenkassen bis 2028, 29 sind tiefrot. Die Voraussetzungen sind also recht angespannt, wie auch der Michael Eipeldauer das schon formuliert hat.
Frau Landesrätin, wenn wir sehr konkret einsteigen, was zeichnet aus Ihrer Sicht eigentlich das österreichische Gesundheitswesen mit seinem Dreigestirn Bund, Länder und Sozialversicherung besonders aus?
Als allererst, es stimmt derzeit, das Thema angespannte Budgetlage ist natürlich in aller Munde und auch in allen Köpfen. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir daran herangehen, dieses System, das wir haben, und ich finde nach wie vor, dass es ein sehr gutes System ist, auch entsprechend aufrechterhalten zu können. Wir haben einen Standard, der sich sehen lassen kann. Wir haben, glaube ich, eine tolle Aufbauarbeit geleistet über die letzten Jahre, was sicher auch damit zu tun hat, dass eben alle Stakeholder mit dabei sind. Das heißt Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, die alle daran arbeiten, dass Versorgung eben stattfindet, dass Versorgung so gut wie möglich stattfindet. Und ich glaube, dass es grundsätzlich eine gute Geschichte ist, miteinander zu sprechen und miteinander zu verhandeln. Was ich aber glaube, ist, dass wir ein bisschen kompliziert geworden sind und dass man sich leider sehr oft auch gegenseitig blockiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir besser werden, da müssen wir schauen, wie es uns gelingen kann, dass wir die Gesundheitsversorgung genau dort anbieten, wo sie gebraucht wird. Da sehe ich noch gerade in diesen Bereichen ein paar Defizite. Die zweigleisige Finanzierung, die wir haben im intramuralen und im extramuralen Bereich, da sehe ich auch große Themen. Und da muss ich sagen, da sehe ich die größten Defizite. Aber wie gesagt, das Positive, dass wir eine Sozialversicherung haben, dass wir den Bund haben, dass wir die Länder haben, die alle daran interessiert sind, Gesundheitsversorgung dort anzubieten, wo sie gebraucht wird und auch gemeinsam daran arbeiten. Das ist ein positiver und auch eine gute Entwicklung bei uns in Österreich.
Die Länder wollen ja jetzt mehr Geld für die Spitäler. Überall herrscht Personalknappheit, die Demografie macht auch die Gesundheitsversorgung nicht billiger, Sie haben es angeschnitten. Einige Bundesländer denken bereits darüber nach, überhaupt den Spitalsbereich abzugeben. Ist es überhaupt noch attraktiv für ein Bundesland, Spitalseigentümer zu sein?
Ja, bei uns ist es sogar noch ein bisschen eine andere Geschichte. Wir haben sogar Gemeinden, die Spitalseigentümer sind. Bei uns gibt es noch Gemeindeverbände, die Träger der Spitäler sind. Also das heißt, bei uns ist die Situation noch ein bisschen andere, wie es auch in anderen Bundesländern ist. attraktiv. Ich glaube, es geht nicht darum, was attraktiv ist, sondern es geht darum, was das Beste ist. Und ich glaube, dass die Länder schon wissen, was man denn braucht und wo man was braucht. Es ist manchmal auch eine schwierige Verhandlung. Das müssen Sie sagen, wir haben den regionalen Strukturplan Gesundheit ja erst verhandelt, wie in allen Bundesländern. Da war 1,5 Jahre Arbeit ist da dahinter gesteckt, wo man sich einfach wirklich ja, zusammengesessen hat und geschaut hat, was wir denn wo brauchen. Jetzt ist natürlich einerseits, muss man auch wieder sagen, wenn natürlich Gemeinden dann auch mitreden, ist ganz schwierig, Schwerpunkte irgendwo zu setzen, weil jeder will natürlich vor Ort alles haben. Und das ist nicht unbedingt immer das Allerbeste. Das heißt, wir müssen, wenn wir Gesundheitsplanung uns anschauen, schauen, was macht denn wo Sinn? Wo kann ich welche Schwerpunkte setzen, um eben entsprechende Fallzahlen zu haben, um die Qualität entsprechend anbieten zu können? Das sind Dinge, die man in die Planung einfach auch mit einbeziehen muss. Die Diskussion, die wir derzeit führen, soll das Ganze zum Bund oder das Ganze zu den Ländern, was mich in der Situation immer recht stört, ist, dass es auch immer mit der Bildung dann vermixt wird. Das heißt, wenn die Gesundheit zum Bund kommt, dann soll die Bildung zu den Ländern, es ist kein Tauschgeschäft in diesen Bereichen, das muss ich jetzt auch ganz recht dazu sagen, sondern es geht darum, was macht denn am meisten Sinn? Wir im Westen haben vielleicht immer ein bisschen das Thema oder das Problem, wenn man eine Planung oder beziehungsweise alles abgehen würde, würden dann unsere Häuser, die in Randgebieten sind, auch noch entsprechend bestehen können. Bei uns ganz klar die Gartenhäuser, die wir in Lienz und die wir in Reute haben, da würde sich dann schon die Frage stellen, braucht es das eben oder braucht es das nicht? Und was mir schon oft einfällt oder beziehungsweise auffällt, wenn wir jetzt in Wien oder wenn eine Planung disloziert stattfindet, die topografischen Gegebenheiten in Tirol, die kennt man nicht. Und die wissen nicht, womit man es zu tun hat. Wenn ich über den Fernpass muss, dann ist es doch eine weite Strecke. Wir haben immer wieder Themen auch mit dem Verkehr. Und da dann zu sagen, man hätte eventuell dann dort kein Krankenhaus mehr, dann glaube ich nicht, dass das ein richtiger Weg wäre. Und diese Sorge, die besteht bei uns natürlich schon, wenn man die Planung hier aus der Hand geben würde oder auch die Verantwortung aus der Hand geben würde. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da hätte ich natürlich auch ein Problem damit, weil jeder Tiroler und jede Tirolerin auch gleich viel wert sein sollen. Das ist ganz wichtig. Was ich aber schon glaube, was es braucht, ist eine Planung über die Bundeslandgrenzen hinaus. Wenn ich mir zum Beispiel unser Bezirkskrankenhaus in Lienz anschaue, wir versorgen fast 30% oder beziehungsweise fast 30% aller Patientinnen und Patienten sind aus Oberkamp. Und das ist auch in Ordnung. Also für unsere Abteilungen ist es wichtig, die entsprechenden Fallzahlen zu haben. Aber es gibt natürlich auch ein Krankenhaus oder es gibt natürlich auch Krankenhäuser in Kärnten, wo man sich gemeinsam anschauen kann, was macht denn hier Sinn. Der regionale Strukturplan Gesundheit wird aber für die Bundesländer gemacht. Natürlich schauen wir uns auch an, was in Kärnten angeboten wird zum Beispiel. Aber da, glaube ich, bräuchte es noch einmal eine bundeslandübergreifende Planung, das ist nämlich essentiell und wichtig, um eben die Gelder, die wir haben, so effizient wie möglich einsetzen zu können.
Jetzt habe ich in Wirklichkeit zwei Fragen an Sie. Zum einen die Frage, sowohl die Bildung als auch die Gesundheit sind Bereiche, wo die Interessenvertretung der Arbeitnehmer sehr stark ist jeweils. Was hören Sie von der Personalvertretung, was hören Sie von den Gewerkschaften diesbezüglich?
Immer wenn es darum geht, etwas abzugeben, das will eigentlich keiner wirklich. Gell? Also ich glaube schon, dass jeder das Gefühl hat, wenn man die Planung in den eigenen Händen hält, dass das auch Vorteile gibt. Und das sieht auch die Personalvertretung so, weil es einfach viel direkter ist. Also wenn ich einen direkteren Draht habe, ich habe eine Landesrätin vor Ort, beziehungsweise auch einfach die Verantwortung vor Ort, dann tue ich mir in vielen Dingen sehr viel leichter. Und was vielleicht schon noch ein bisschen zurückgeblieben ist, ist die letzte oder der Schritt, der gemacht wurde bei der Fusionierung der Krankenkassen zur österreichischen Gesundheitskasse, das natürlich auch ein Thema ist, das auch immer wieder aufpoppt und worüber diskutiert wird. Und da hat man schon gesehen, dass einfach manche ja, etwas schnelleren Wege jetzt etwas langsamer geworden sind. Also Dinge, die man davor im Land eigentlich schneller und bürokratischer regeln hat können, ist jetzt einfach auf einer anderen Ebene. alle Systeme haben Vor- und Nachteile. Gell? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, man kann das nicht einfach sagen, das war alles nur schlecht oder es ist alles nur gut. Gell? Man muss konsequent die Dinge dann auch weiterentwickeln und sich überlegen, wie ich es denn besser machen kann. Und ich glaube, das ist der Punkt. Die Personalvertretungen haben natürlich auch oder beziehungsweise das Interesse, dass sie für ihre Arbeit oder dass sie für ihre zu Vertretenden das Beste herausholen, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass sie natürlich die Vertretung entsprechend machen und es den Arbeitnehmern am besten geht. Und da ist natürlich, wie gesagt, wenn es unmittelbarer ist, sehr viel einfacher, wie wenn es einfach 500 Kilometer noch mal weiter weg ist. Und seien wir uns ganz ehrlich, ja, unsere Bundeshauptstadt ist in Wien, die ist halt einmal von Tirol 500 Kilometer entfernt. Und da würde es sich dann eben auch abspielen. Und da besteht natürlich die Sorge, dass man eben diese Unmittelbarkeit nicht mehr hat.
Und die zweite Frage ist, als sozusagen neue Vertreterin der Landeshauptleute bzw. der Landesgesundheitsreferentinnen, was sagen die anderen Bundesländer insgesamt? Wo ist die gemeinsame Position?
Diese Diskussion, die führen wir natürlich auch noch. Das wird jetzt auch in den Reformgruppen entsprechend diskutiert werden, welchen Weg man hier einschlagen möchte. Wir haben ja erst letzte Woche auch wieder eine Bundeszielsteuerungssitzung gehabt. Und ich darf Ihnen ganz ehrlich sagen, was mich an der Diskussion immer stört oder wo ich ganz ehrlich sagen muss, was ich eben sehe, was man besser machen kann. Mit diesen Finanzierungssystemen, die wir haben, das sehe ich, wie gesagt, die große Krux an der ganzen Geschichte. Die extramorale und die intramorale Finanzierung, da kommt es sehr oft zu Ineffizienzen. Und ich glaube, da muss man ansetzen und schauen, wie man das besser machen kann, wie es gelingen kann, hier die Ressourcen, die wir einsetzen, so effizient wie möglich zu nutzen. Also da, glaube ich, müsste es Schritte geben. Eine Zentralisierung des Spitalsbereichs zum Bund sehe ich kritisch. Und die anderen Bundesländer, da sind doch einige auch meiner Meinung, manche sagen, ja, würde durchaus eben auch Sinn machen. Aber wie gesagt, das muss man diskutieren. Wir müssen überhaupt einfach anfangen, wenn wir Diskussionen führen. Wir trauen uns oft schon, gewisse Dinge gar nicht mehr auszusprechen oder darüber nachzudenken, weil das darf man nicht denken und das darf man nicht denken. Das müssen wir lassen. Wir müssen wirklich in eine Diskussion gehen. Alles muss auf den Tisch, darüber muss diskutiert werden. Es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches. Man muss sich dann einfach irgendwann einigen, was immer am meisten Sinn macht. Und da darf es auch keine Denkverbote geben. Darum ist ganz wichtig, es auch gelten zu lassen, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, miteinander zu diskutieren. Und das werden die Bundesländer auch machen. Und in der Reformgruppe werden wir uns dann anschauen, was eben der beste Weg sein könnte, um die Gesundheitsversorgung in Österreich entsprechend so aufzustellen, dass jeder eben auch weiß, dass wenn er was braucht, auch die entsprechende Versorgung bekommt.
Zwischen Wien und Niederösterreich bzw. auch dem Burgenland wird sehr viel auch über Gastpatienten und Gastpatientinnen diskutiert. Jetzt haben Sie vorher das Beispiel auch angeschnitten, Osttirol-Kärnten. Es gibt natürlich auch die Situation, gerade im Hinblick auf die Universitätsklinik Innsbruck, dass es da mit Vorarlberg und Salzburg wahrscheinlich Gastpatienten gibt. Wie groß ist das Thema der Gastpatienten auch für Tirol?
Riesig. Wir haben im Verhältnis sogar den größten Aufwand, den wir für Gastpatienten zur Verfügung stellen, im Verhältnis aller anderen Bundesländer. Und ich darf Ihnen ganz ehrlich sagen, die Diskussionen, die wir da führen, sind für mich sehr oft sehr müßig, weil einem Patienten, einer Patientin ist es recht egal, wer was finanziert. Er oder sie braucht eine Versorgung. Und ich darf Ihnen sagen, uns kostet das Ganze, also die Gastpatienten, da sind wir schon in einem Bereich, wo wir an die 100 Millionen herangehen. So, ich möchte keinen Patienten und keine Patientin abweisen, weil sie keine Tiroler sind. Wie gesagt, es kann ein Vorarlberger, ein Wiener, ein Niederösterreicher nichts dafür, wenn er eine Gesundheitsversorgung braucht und die in Tirol entsprechend angeboten werden kann. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, dass man das mal außer Streit stellt. Was ich aber schon sagen muss, so wie wir jetzt aufgestellt sind mit dem Finanzausgleich und mit den Mitteln, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, sind wir in Tirol einfach die Draufzahler. Und wenn man es so machen würde, dass man sich überlegt, dass jeder Patient, jede Patientin, egal in welchem Krankenhaus oder in welchem Bundesland er sich gerade befindet, eine Versorgung bekommt und dann mit dem entsprechenden Gesundheitsfonds des Hauptwohnsitzes verrechnet wird, dann hätten wir das Thema der Gastpatienten nicht mehr. Weil wenn ein Patient aus Vorarlberg zu einer onkologischen Behandlung nach Tirol kommt und wir dann das mit dem Vorarlberger Gesundheitsfonds abrechnen, dann habe ich kein Thema der Gastpatienten mehr. Und das würde in allen Bereichen so gehen. Und wenn ein Tiroler in Wien ist oder eine Tirolerin in Kärnten eine Versorgung braucht, ja, dann bitte die Versorgung soll stattfinden, aber dann eben direkt mit den Gesundheitsfonds entsprechend abgerechnet werden. Dann haben wir keine Gastpatienten, haben wir kein Gastpatiententhema mehr. Wichtig ist sehr wohl, dass wir, wie gesagt, die Fallzahlen, das ist immer ein Thema, um das es auch geht, dass wir die auch in den Häusern und in den Abteilungen entsprechend haben. Aber natürlich haben wir einfach ein Thema damit, wenn halt die einzelnen Fonds, die einzelnen Länder das bezahlen müssen. Und wir in Tirol haben da natürlich schon auch ein Interesse daran, diese Regelung neu aufzustellen oder beziehungsweise uns zu überlegen, wie man das besser machen kann. Und das haben wir auch schon diskutiert, auch unter den Bundesländern. Klarerweise sind die Interessen dahingehend, dass wenn ich eine Regelung habe, wo ich jetzt besser aussteige, dass ich jetzt kein großes Interesse daran habe, das entsprechend neu zu regeln. Aber auf dieser Diskussion werden wir uns stellen müssen und auch da werden wir neue Wege gehen müssen und uns überlegen müssen, was den Sinn macht, weil wir müssen es eben auch bezahlen.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Gibt es eigentlich schnell so eine Abrechnung zwischen den Landesgesundheitsfonds oder gibt es da lange Zahlungsziele?
Also die Bundesländer, es wird unter den Bundesländern nicht abgerechnet. Mit dem Finanzausgleich ist das Gastpatiententhema erledigt. Das heißt, wenn eine Versorgung eines Vorarlbergers in Tirol stattfindet, dann bezahlt das auch der Tiroler Gesundheitsfonds und nicht der Vorarlberger. Und das ist natürlich sehr wohl ein Thema für alle Bundesländer, die hier hineinzahlen in das System. Aber noch einmal, mir ist einfach ganz wichtig, dass jeder Patient eine Versorgung bekommt, weil es den Patienten oder die Patientin nicht interessiert, wie wir uns finanzieren. Und ich will auch niemanden abweisen. Also das würde mir sehr fern liegen. Da ist mir noch lieber, der Tiroler Gesundheitsfonds bezahlt für die Gesundheitsversorgung, bevor ein Patient, eine Patientin die Versorgung nicht erhält. Das Thema, das wir immer haben bei den Gastpatienten, wenn Gäste, und ich sage jetzt einfach aus einem umliegenden Land oder weltweit bei uns sind, ob das jetzt Deutsche, Niederländer oder egal aus welchem Land sie sind, da bekommen wir das Geld mit einer Verzögerung von 2 bis 3 Jahren, aber wir bekommen es, von den Bundesländern bekommen wir es nicht. Aber nichtsdestotrotz, also für mich, wir sind in einem Land, wir sind in Österreich und wir müssen auch entsprechend zusammenhalten. Mit der Situation bin ich nicht zufrieden, weil es für uns wirklich sehr, sehr viel Geld kostet. Aber nichtsdestotrotz gehen muss es darum, dass die Patientinnen und Patienten eine entsprechende Versorgung haben und dafür stehe ich auch ein.
Hören Sie auch in weitere Medmedia-Podcasts rein, zum Beispiel in Irgendwie pathologisch, den Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie, kurz ÖGPAT.
Sie haben es angesprochen, wir leben in einem gemeinsamen Bundesstaat. Da gibt es auch eine gemeinsame Gesundheitsorganisation, das ist de facto die Bundeszielsteuerungskommission, die im vergangenen Jahr Reformen auf den Weg gebracht hat, die in diesem Jahr dann über die RSGs, also über die regionalen Strukturpläne Gesundheit in den Bundesländern abgebildet wurden. Hier hat es auch große Konflikte gegeben, auch sichtbar sehr viel in den Medien gewesen. Heftige Proteste von Beschäftigten, von Patientinnen ebenso. Was sind da die nächsten Schritte jetzt?
Ja, auch die
Bundeszielsteuerung wird sich weiterentwickeln müssen. Es sind jetzt alle Finanzierungspartner an einem Tisch, es sind die Ländervertreter, der Bund und die Sozialversicherung an einem Tisch. Und natürlich sind Interessenslagen, weil das ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, Interesse haben wir alle dasselbe, nämlich die Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten anzubieten. Aber wie gesagt, da kommt natürlich wieder das Thema der Finanzierungsströme ins Spiel. Und da sind die Interessen eben schon oft sehr anders. Und wenn ich jetzt die Sozialversicherung heranziehe, die einfach für die Finanzierung des extramuralen Teils zuständig ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es manchmal schon schwierig für die Länder, wenn Versorgungen intramural übernommen werden, da dann immer zu verhandeln und zu schauen, wie wir denn dieses Geld bekommen. Also als Beispiel, wie gesagt, nachdem die Sozialversicherung eben für die Kassenstellen, für den niedergelassenen Bereich zuständig ist, wenn Kassenstellen nicht besetzt sind, und Patientinnen und Patienten dann in die Ambulanzen gehen und das dann wieder von den Gesundheitsfonds übernommen wird, also von der intramuralen Finanzierung, dann ist das nicht richtig. Also das heißt, da wird man sich irgendwann auch anschauen müssen, ob diesen Weg, den wir hier gehen oder beziehungsweise wie das derzeit gemacht wird, der richtige ist. Ich darf Ihnen aber auch ganz ehrlich sagen, das Geld, das wir zur Verfügung haben, irgendwer muss es ja bezahlen, die Versorgung, die stattfinden muss. Wir hatten jetzt in der letzten Zielsteuerung, und Gott sei Dank sind wir da jetzt auf einem guten Weg, wo es um die Heimbeatmung gegangen ist. Diese Diskussionen, die wir da führen über Jahre, auch da wieder, wenn sich die Sozialversicherung weigert, oder tut sie ja jetzt eh nicht mehr, weil wir es ja entsprechend jetzt auch verhandelt haben, aber es einfach dauert und diese Finanzierung nicht stattfindet, ja, dann müssen es halt die Länder tragen oder irgendwann eine andere Ebene. Aber die Finanzierung muss ja gewährleistet sein, weil die Menschen eine Versorgung brauchen und sie davon abhängig sind, dass wir diese Versorgung zur Verfügung stellen. Und im Grunde genommen, es ist ein Geld, das wir zur Verfügung haben und es hat keine Maschele. Also das heißt, wir müssen schauen, wie es uns gelingt und ob das jetzt, wie gesagt, die Sozialversicherung bezahlt oder ob das die Länder bezahlen oder ob wir Geld vom Bund bekommen, das ist im Grunde genommen irrelevant. Irgendwer bezahlt es mit Steuergeld, das eingenommen wird und das dann eben auch zur Verfügung steht, um Gesundheit anbieten oder Gesundheitsversorgung anbieten zu können. Und wie gesagt, auch da wieder, die Leute interessiert das nicht, ob das die Sozialversicherung zahlt oder ob es das Land zahlt oder ob es der Bund zahlt. Es muss gemacht werden. Und das ist das große Thema. Und es ist schon oft sehr müßig. Es wird vielleicht manchmal in die andere Richtung auch gehen. Auch die Sozialversicherung wird manchmal sagen, da sträuben sich die Länder. Aber ich rede natürlich jetzt von unserer Sicht, aus Sicht der Bundesländer. Das ist schon oft eine schwierige Situation, die wir da haben. Weil wie gesagt, wenn es nicht stattfindet, natürlich kommen die Patientinnen und Patienten zu uns in die Krankenhäuser und brauchen dann eine entsprechende Versorgung. Und die bieten wir an.
Sie sind auch Landesrätin für Wissenschaft und Forschung. Tirol ist einer der großen Standorte in Österreich mit einer eigenen Arzneimittelforschung und vor allem auch mit der eigenen Arzneimittelproduktion in Österreich, im Kundl und im Bezirk Kufstein. Die EU sucht nach Lösungen, die Produktion von Arzneimitteln in Europa zu stärken. Haben Sie da Wünsche bzw. auch Tipps aus der eigenen Erfahrung?
Auch da wieder, es geht immer ums Geld, klarerweise. Und wenn Geld zur Verfügung gestellt wird, wir schauen natürlich schon auch drauf, dass wir unsere Betriebe in Tirol halten bzw. unterstützen. Und natürlich geht es darum, entsprechend auch ja, teilweise zu fördern oder auch Projekte anzuschieben, die für uns entsprechend wichtig sind. Und Sie haben recht, es ist natürlich immer wieder das Thema, dass gesagt wird, man möchte eigentlich nicht, dass in Europa keine Arzneimittel mehr hergestellt werden. Und da müssen wir einfach alles dran setzen, dass solche Betriebe auch bei uns in Österreich, in Tirol bleiben. Und da geht es natürlich sehr wohl, sehr oft um Standortsicherheit, da geht es um Regulative, da geht es darum zu schauen, wie schaffen wir es, dass man auch Betrieben und in dem Fall auch Arzneimittelherstellern das Leben nicht ganz schwer macht. Und da geht es, Stichwort Bürokratieabbau, um diese Themen, weil wenn es ganz kompliziert wird bei uns in Tirol und oder in Österreich und dann Betriebe irgendwann sagen, kann ich eigentlich gar nicht mehr machen, weil der Aufwand und die Kosten, die ich habe, in diesem Land so hoch sind, dann muss ich Ihnen ganz recht sagen, kann das nicht der richtige Weg sein. Also es braucht natürlich Qualitätssicherung, es braucht Regeln, es braucht dringend, dass wir drauf schauen, dass natürlich alles passt und dass man sich an Regulative und Vorschriften hält. Aber wie gesagt, wir müssen dringend auch schauen, dass wir Betrieben und gerade solchen Betrieben auch die Möglichkeit geben, ihren Betrieb aufrechterhalten zu können und nicht mit bürokratischen allerlei sowas von belasten, dass sie irgendwann sagen, du, das geht sich nicht mehr aus, da sind die Kosten viel zu hoch, da muss ich dann doch in ein anderes Land gehen.
Wir alle kämpfen gegen die Wissenschaftsskepsis in diesem Land. Es ist extrem schwierig, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Es ist extrem schwierig, hier für Verständnis zu werben. Was machen Sie da als Gesundheitslandesrätin oder auch als Wissenschaftslandesrätin?
Auf beiden Ebenen und eben auch Bildungslandesrätin, und das ist ganz wichtig. Ich bin ja immer verwundert, dass Menschen oft TikTok oder irgendwelchen sozialen Medien mehr glauben, als wenn Wissenschaftler diskutieren oder ja, sie Informationen nach außen geben. Das wird immer in Frage gestellt. Und irgendein TikToker, Influencer sagt irgendwas und da sagen alle, ja, das wird wahrscheinlich stimmen oder ja, glauben das, was da preisgegeben wird. Was wir dringend brauchen, und das glaube ich, das ist ein Thema im Bildungssystem. Wir brauchen eigene Schulfächer, die jungen Menschen mitgeben, wie man sich wirklich informiert. Wie mache ich eine Recherche? Wie checke ich, ob das stimmen kann, was ich höre? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da anzusetzen. Das heißt, wirklich im Bildungsbereich zu sagen, wie gebe ich jungen Menschen einfach dieses Handwerkszeug mit? Das, was derzeit passiert, in diesem Zeitalter, in dem wir gerade sind, das ist so unglaublich und das geht so rasant dahin, diese KI, die ja, Möglichkeiten schaffen wird, von denen wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so viel Ahnung haben, aber wir merken es ja tagtäglich, was denn in allen Bereichen entsprechend weitergeht. Und da, glaube ich, müssen wir junge Menschen helfen, unterstützen und ihnen, wie gesagt, auch diese Tools oder dieses Wissen in die Hand geben. Wie gehe ich denn eben mit solchen Handys, wie gehe ich mit den Medien um, mit dem Internet, mit der KI, mit den ganzen Informationen, die sie bekommen. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, das wir im Wissenschaftsbereich haben. Wissenschaftler bleiben ganz oft unter sich. Es werden dann Diskussionsrunden gestartet. Der eingeladene Kreis betrifft oft nur Menschen, die eben auch eine entsprechende akademische Ausbildung haben. Wir haben jetzt gerade eine Podiumsdiskussion bei uns an der Universität gehabt, wo auch die Frau Ministerin bei uns war, wo die Rektoren da waren, unserer Hochschulen. Und was ich glaube, was da der Fehler an solchen Veranstaltungen ist, ich muss da die Berufsschulen dazu einladen. Ich muss die polytechnischen Schulen dazu einladen. Ich muss Leute einladen, die sonst eigentlich gar nicht so die Möglichkeit haben, ja, einer wissenschaftlichen Diskussion beizuwohnen, das Interesse zu wecken und an die Leute zu bringen. Weil eingeladen werden natürlich die Hochschülerschaften, die bekommen direkte Mails und Studenten, die sich ja eh schon mit Wissenschaft befassen, aber die Leute außen, die das ja betreffen soll oder beziehungsweise auch interessieren soll, die vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen mit Wissenschaftskommunikation, die gehen zu solchen Veranstaltungen nicht hin, weil sie es oft einfach nicht wissen. Und ich glaube, es wäre essentiell, da andere Wege zu beschreiten. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, es kann sich vielleicht jeder selbst erkundigen, das stimmt. Aber wir müssen anders nach außen gehen. Wir müssen da die Leute anders erreichen können. Und natürlich hängt es auch immer davon ab, welches Interesse man hat oder ja, wie man sich natürlich entsprechend einbringt. Das ist in allen Bereichen so. Und wenn wir da gerade bei solchen Diskussionen nach außen gehen und andere Zielgruppen ansprechen und einfach auch die Diskussion so führen, dass es eine verständliche Diskussion ist, dann glaube ich, dass man sehr wohl einiges besser machen kann. Das löst nicht alle Themen und alle Probleme wie nichts im Leben. Also jede Maßnahme, die man trifft, kann vielleicht ein kleines Stück eine Diskussion oder ja, einfach in eine Richtung bringen. Aber ich glaube, dass man so ansetzen muss. Es ist nach wie vor in den Köpfen drinnen, ja, Wissenschaft ist so eine elitäre Geschichte und man will es gar nicht wirklich nach außen bringen, weil man gar nicht diese Möglichkeit hat, eigentlich mit Menschen, die wirklich so im Wissenschaftsbereich tätig sind, zu diskutieren. Und das müssen wir anders machen. Also da glaube ich, also in den Schulen wirklich hinzugehen, zu informieren, den Umgang zu lehren und zu lernen mit sozialen Medien, mit KI, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und dann aber auch sich zu öffnen, andere Zielgruppen anzusprechen und genau dort dann oder beziehungsweise mit der Bevölkerung diesen Diskurs zu führen, die Diskussion zu führen und eben mit einzubeziehen. Glaube ich halt, dass das funktionieren kann. Die Glaskugel habe ich leider nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Dinge funktionieren könnten. Und ich glaube überhaupt, ich habe es eh schon davor, glaube ich, erwähnt gehabt, wir müssen in die Richtung gehen, dass wir uns keine Denkverbote geben. Wir müssen über alles diskutieren und über alle Dinge, die vielleicht zuerst auch ein bisschen schräg klingen, aber das kann genau dann der Anstoß sein, dass jemand anderer dann weiterdenkt, was es denn für Möglichkeiten geben könnte, für Konzepte geben könnte, um eben eine Verbesserung in den unterschiedlichsten Bereichen zu bekommen. Und das, glaube ich, das ist unsere Aufgabe und da müssen wir uns etwas öffnen. Alle gemeinsam.
Den Ball nehme ich jetzt gerne auf, weil das, was Sie jetzt gerade auch geschildert haben, geht ja auch ein bisschen in die Richtung Gesundheitskompetenz. Das wird auch viel diskutiert, auch im Hinblick auf Prävention. Gesundheitskompetenz sei ein zentrales Thema, auch im Hinblick auf demografische Entwicklung und generell Kosten im Gesundheitswesen, sagen Fachleute, und bringen es im Grunde auf den Punkt, dass sie sagen, die Menschen rauchen, essen, trinken zu viel und bewegen sich zu wenig. In der Kritik stehen aber jetzt gerade auch nach neuen Lancet-Studien auch die Lebensmittelhersteller, die würden hochverarbeitete und ungesunde Lebensmittel gerade bei Kindern und Jugendlichen massiv bewerben, auch über soziale Medien. Die UNO und einzelne Länder wollen da jetzt auch gegen Hersteller vorgehen. Jetzt haben Sie gerade das Beispiel gebracht, man sollte keine Denkverbote haben. Sie waren ja, glaube ich, einige Jahre lang auch stellvertretende Geschäftsführerin eines großen Lebensmittelhändlers. Sollte es, wie in England beispielsweise, gesetzliche Vorgaben auch zur gesünderen Herstellung von Lebensmitteln geben? Dort gibt es die Vorgabe, weniger Zucker in Softdrinks. Oder sollte es auch Werbeverbote geben, wie das Fachleute fordern?
Ich bin da immer sehr hin und her gerissen, ob das den Effekt hat, den man haben möchte, dass wir gesünder leben sollten und dass wir alles dran setzen sollten, dass die Leute länger gesund bleiben. Da bin ich zu 100% der Meinung. Ich glaube, dass wir allgemein in Prävention mehr investieren müssen. Also die Mittel, die wir für die Prävention zur Verfügung stehen oder stellen, die sind meiner Ansicht nach zu wenig. Aber da, ich darf Ihnen auch da wieder sagen, ich würde da sehr wohl auch wieder in den Schulen ansetzen, auch da wieder junge Menschen mitnehmen und ihnen erklären, Ernährungsberatung, ja, das Fach Ernährung überhaupt in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, dass das ganz wichtig wäre. Aber in der Prävention im Allgemeinen, glaube ich, müssen wir schauen, wie es uns gelingen kann, Menschen mitzunehmen, weil unser aller Anliegen muss es sein, dass die Leute so lange wie möglich gesund bleiben. So. Der wirtschaftliche Teil. Es ist immer die Frage, wie viel kann ich vorschreiben und was kann ich nicht vorschreiben? Also wir haben ja, es gibt einige gesetzliche Regelungen, klarerweise Alkoholverbote, das gut und richtig ist für junge Menschen, wo es hier wirklich einfach um einen Schutz geht. Jetzt kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt sehr gezuckerte Lebensmittel habe, sage ich dann, ich mache eine gewisse Beschränkung im Alter oder sage ich dann, ich muss das allgemein machen. Also das sind auch wieder Diskussionen, die man dann sich stellen kann. Darf ich mir jetzt als 50-jährige Politikerin, ich will jetzt ein Cola haben und ich kann das dann aber nicht mehr kaufen oder beziehungsweise wird dann nicht mehr angeboten, weil man sagt, es ist gesundheitsschädlich. So, es gibt viele Dinge, die gesundheitsschädlich sein können. Da wieder eine genaue Definition zu machen und das wird recht schwierig werden, glaube ich. Viele Dinge regelt natürlich Angebot und Nachfrage. Und ich muss Ihnen sagen, wir leben schon noch in einer Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft, aber wir leben schon noch in einem Bereich, beziehungsweise in einem Land, wo das unser Wirtschaftssystem ausmacht. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass wir das haben. Also ich möchte nicht alles vorschreiben. Dann ist wieder die Frage, wie viel Zucker wäre denn dann richtig? Wie viel darf denn maximal drinnen? Also da muss man dann auch wieder diese Regelung finden. Und was ist da wieder richtig und falsch? Mache ich einen bestimmten Prozentsatz, dann kann ich danach auch wieder sagen, okay, es müsste noch einmal 5% weniger sein. Dann, wie macht man es denn mit, dann geht es um Fett in den Lebensmitteln. Sage ich dann, ich verbiete Butter, weil Butter oder Öl, weil das nur Fett ist oder weil es dann auch ungesund sein kann. Also es ist ganz schwierig, da wirklich Regeln zu schaffen oder zum Teil eine Diskussion, die man führen könnte, wie macht man denn, wie tut man denn dann mit Marmeladen? Marmeladen brauchen ganz viel Zucker in ihren als Rezeptur und auch als zum haltbar machen, damit schon in der Produktion verbietet man das dann auch. Weil wenn ich jetzt eine Marmelade esse oder ich bin ein Marmeladenfan und ich löffle Marmelade aus, dann nehme ich auch sehr viel Zucker zu mir. Verbietet man das dann auch? Also ich sage, es ist ganz schwierig, welche Lebensmittel nimmt man dann wieder und welche nicht.
Ich glaube, es geht ja gar nicht so um das Thema Verbot, grundsätzliche Verbote, sondern wenn man sich jetzt das Beispiel in England anschaut, dann haben die einfach gesagt, da soll nur noch die Hälfte an Zucker drinnen sein. Und die hatten dann aber auch in der Konsequenz 8% weniger adipöse Kinder. Wenn Sie das Thema Marktwirtschaft ansprechen, dann ist ja immer die Frage quasi, ein Markt funktioniert per Definition, wenn alle Marktteilnehmer die gleichen Informationen haben. Das ist ja gerade im Bereich, oder das ist der Vorwurf auch an die Lebensmittelhersteller, dass diese Informationsgleichheit eben gar nicht da ist. Das heißt, die Leute wissen eigentlich gar nicht, wie viel oder wie ungesund das ist.
Also für Information bin ich zu 100%. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn man zum Beispiel nicht ausweisen muss, ob genmanipulierte Ware in einem Produkt drinnen ist. Und ich glaube, dass man gerade die gesundheitsschädlicheren Bereiche sehr wohl noch einmal einen Hinweis drauf geben kann. Wie viel ist denn jetzt wirklich Zucker drinnen in einem Getränk? Aber weil Sie jetzt davor gesagt haben, auch mit den Studien, die es gibt. Sie wissen, es gibt auch Studien in Bezug auf, gerade wenn wir bei Softdrinks bleiben, bei Light-Produkten, die dann eben auch wieder das Gegenteil bewirken können. Oder auch die Zuckerersatzstoffe, die ja auch nicht ganz gesund sind. Also auch diese Themen müssen wir dann aber auch angehen und auch das muss man dann auch mitbedenken in der ganzen Geschichte. Also Ausweisen auf den Verpackungen, da bin ich zu 100% dafür und es ist auch wichtig, dass man das macht, aber auch da wieder auch den Menschen bitte erklären und wie gesagt, und ich glaube, dass da einfach das am besten funktioniert über Bildung, über Schule und das den jungen Menschen mitgeben, was es eben mit dem Körper macht, wenn man sich ungesund ernährt, wenn man zu viel Zucker isst, wenn man zu viel Fett isst und was es für Auswirkungen haben kann auf den Körper. Was ich Ihnen aber, oder beziehungsweise was mir schon auffällt, dass gerade sehr viele junge Menschen derzeit sich ganz stark auch mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Gell? Und mehr noch, als das war, als ich noch jung war. Und das ist jetzt doch schon eine Zeit her. Also da hat sich doch einiges verändert. Aber ich glaube, wie gesagt, aufklären, Informationen, auch an den Verpackungen mitzugeben, da bin ich zu 100% dafür, dass das gut und richtig ist. Ja?
Frau Landesrätin, wir starten gerade in ein neues Jahr. Machen wir einen Word Wrap. Welche drei Bereiche wollen wir am Anfang 2027 als erledigt betrachten in der Gesundheits- und Wissenschaftspolitik, in der Bildungspolitik wäre es auch wahrscheinlich ein großes Thema, aber vor allem in unserem Bereich Gesundheit und Wissenschaft.
Erledigt ist der falsche Ausdruck, weil im Gesundheitsbereich gibt es nichts, was erledigt ist. Da müssen wir immer im Gespräch bleiben und da müssen wir immer schauen, wie es uns gelingen kann, uns weiterzuentwickeln. Also das heißt, erledigt gibt es im Gesundheitsbereich nicht. Alles, was wir machen, ist in ständiger Bewegung und in ständiger Weiterentwicklung. Was ich mir wünsche, wo wir besser werden, wir haben es davor angesprochen, das ist das Thema Prävention. Da wünsche ich mir, dass wir einfach einen stärkeren Fokus drauf legen. Was ich auch glaube, wo wir ganz dringend uns darum kümmern müssen, sind die Themen Demenz, wo wir neue Wege gehen müssen. Das ist doch ein Krankheitsbild, das immer mehr wird. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir da auch sehr viel in die Forschung gehen müssen und schauen müssen, wie es uns gelingt, auch hier weiterzukommen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Und auch das Thema der psychischen Erkrankungen, das wird auch immer mehr. Auch da müssen wir uns dringend darum kümmern, auszubilden, zu unterstützen, Plätze zur Verfügung zu stellen für Personen, die das brauchen, für Patientinnen und Patienten, die eine Unterstützung brauchen. Also das wären die Bereiche, wo ich glaube, neben vielen anderen, die dir ganz dringend noch einmal angehen müssen.
Frau Landesrätin, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, da ein paar Einblicke auch in das zu geben, wie in Tirol gedacht wird, wie Sie denken, und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. War ein sehr interessantes Gespräch. Es gibt im Gesundheitsbereich noch sehr, sehr viel zu tun. Es nimmt auch kein Ende und das ist gut so. Die Entwicklung schreitet voran. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, uns immer alles schlecht zu reden, weil das verfestigt sich dann in den Köpfen. Wir müssen die positiven Dinge, die wir haben, auch weiterleben, weiterentwickeln, den Menschen mitteilen, dass wir wirklich ein hohes Niveau auch in der Gesundheitsversorgung haben. Und daran werden wir arbeiten. Man kann immer besser werden, aber man muss auch sagen, dass wir viele Dinge schon gut auf den Weg gebracht haben, immer mit sehr viel Weiterentwicklung. Und das machen wir. Und das machen wir gemeinsam mit den Ländern, mit dem Bund und auch mit der Sozialversicherung.
Vielen Dank und Rock'n'Roll 2026.
Dankeschön.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.